aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Unverhandelbares sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Wubi Box, einer Audiobox für Kinder, die mit Spotify funktioniert, und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich finde, es klingt ja fast wie so ein kleiner Zauberspruch, Unverhandelbares. Und um es klarer zu machen, das basiert nämlich auf einer Nachricht, die wir erhalten haben, und die lese ich jetzt nochmal stellvertretend dir und allen HörerInnen vor. Liebe Nora, aktuell höre ich ganz viel deinen Podcast. Ich bin jedoch noch nicht fündig geworden, wo unser großes Verzweiflungsthema behandelt wird. Wenn das Kind konsequent erforderliche Dinge, ob Hygiene, Anziehen, Sonnencreme, nach Hause gehen, zur Kita gehen, verweigert und auf Augenhöhe gehen, spielerisch herangehen, selbst Dinge entscheiden lassen, alles nicht funktioniert. Wie gehe ich damit um? Wenn das Kind um 8.40 Uhr noch nicht angezogen ist und um 9 Uhr in der Kita sein muss und keine andere Betreuung möglich ist? Wenn sich physisch gewehrt wird, selbst wenn man ruhig erklärt und vorsichtig helfen oder das Anziehen übernehmen möchte, wenn man es dann trotzdem macht, wird meiner Meinung nach eine gewaltvolle Situation daraus. Aber wenn das Kind nicht mal einen Schlafanzug anhat, kann man ja nicht mal sagen, okay, dann gehst du halt einfach so zur Kita. Um meine Nachricht an meine Freundin zu zitieren: Wie macht Nora Imlau das? Damit willkommen in der neuen Folge von Aller Anfang.
Das erinnert mich an diese Armbänder, die eine Zeit lang so Mode waren in so freikirchlichen Kreisen mit diesen What would Jesus do, weißt du, die man so am Armband getragen hat, um sich immer daran zu erinnern.
Kenne ich natürlich nicht.
Du kennst sowas wieder nicht. Das war so ein Ding. Und das sollte einer eben immer daran orientieren, sozusagen Jesus'schen Sinne zu handeln. Und ich musste, als sie so diese Frage formuliert hat, so also Armbänder vor meinem inneren Auge denken, so, what would Nora do? Was ist die Antwort? Ich würde auch verzweifeln. Und das ist auch nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern ich habe in meinem Leben mit meinen Kindern wirklich auch schon Momente erlebt, wo ich exakt diese Frage, so dieses, was macht man, wenn was wirklich einfach notwendig ist und alle netten, klaren Strategien, die einem so angeboten werden, nicht funktionieren, und aber auch das, ich sag mal, das Durchsetzen in dem Sinne nicht funktioniert, da ist ein extrem willensstarkes, vielleicht auch sehr aufgelöstes Kind und man hat das Gefühl, es gibt jetzt etwas, das ist wirklich einfach dran und man hat keine Ahnung, wie man das umsetzen soll. Das ist ja eine Erfahrung kompletter Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, auch so einer tiefen Verzweiflung, die einen wirklich auch dann den ganzen eigenen Weg in Frage stellen lassen kann. Dass man denkt, alle meine Lebensentscheidungen, die mich an diesen Punkt geführt haben, da muss ich doch irgendwo falsch abgebogen sein. So, ne? Das kann sich sehr fundamental anfühlen, extrem verunsichert, extrem schlimm. Und als sie diese Situation so schilderte mit dem, wenn das Kind nicht mal einen Schlafanzug trägt, wie soll man es denn dann im Schlafanzug in die Kita bringen? So, weil das ja manchmal auch vorgeschlagen wird. Musste ich so an eine Situation denken vor ein paar Jahren, die kann ich jetzt als Anekdote erzählen, aber in dem Moment war das wirklich für mich so ein Tiefpunkt meiner Mutterschaft. Da hatte ich ein Kind, extrem willensstark, extrem sensibel, gerade was das Thema Klamottenreize auf der Haut und sowas angeht. Und da hatte ich exakt diese Situation. Es war ziemlich kalt, also Winter, und das Kind hatte praktisch den Schlafanzug morgens ausgezogen und sprang quasi in der Unterhose rum. Und dann kam diese große Eskalation von wegen, ich ziehe mir aber nichts an. Jedes Kleidungsstück war falsch. Alles, was ich versucht habe an spielerischen Herangehensweisen, nichts hat gefruchtet. Das Kind hat sich immer mehr aufgeregt, hat immer mehr geschrien. Und ich hatte gleichzeitig einen ganz großen Druck, es um eine bestimmte Uhrzeit in der Kita haben zu müssen, weil ich danach auch einen Arzttermin hatte, der für mich wirklich wichtig war, wo es klar war, ich kann dieses Kind nicht mitnehmen. Mein Mann war natürlich auf Dienstreise und gerade auch nicht da. Also so dieses übernimm du mal, ging auch nicht. Es gab in jeder akuten Situation keine andere Betreuungsoption. Es war klar, das muss jetzt klappen. Und ich war so verzweifelt. Und ich habe auch versucht, dann mein Kind, was ich nicht gut finde, aber ich wusste mir nicht zu helfen, quasi fast gewaltsam anzuziehen. Aber sobald ich sozusagen mit viel Kraft und gegen Widerstände diesem Kind ein Hemd über den Kopf gezerrt hatte, habe ich mich umgedreht, die Hose geholt und dann war das Hemd auch schon wieder runter. Also ich kam überhaupt nicht weiter. Und ich erinnere mich dran, dass ich dann dieses nur eine Unterhose tragende Kind einfach grob in so eine Decke eingeschlagen habe und dann, weißt du, so umhüllt mit dieser Decke relativ undanft in den Bollerwagen verfrachtet habe, die Klamotten da drauf geschmissen und gesagt, okay, dann gehen wir jetzt so in die Kita. Und dann habe ich dieses schreiende, weinende, nackte Kind in so eine Decke gehüllt durch den kalten, weiß ich nicht, Februarmorgen oder was das war, ich weiß nicht mehr genau den Monat, geschoben zur Kita und es schrie und schrie und ich habe wirklich gedacht, wenn mich jetzt irgendjemand sieht und, weiß ich nicht, die Polizei anruft oder das Jugendamt, ich könnte es niemandem verübeln. Das sah echt aus wie eine Kindesentführung. So, ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm. Und auch mit einem großen Schamgefühl dann belegt, praktisch mit so einem Kind, ja, also nicht angezogen, brüllend, verweint, in eine Decke gehüllt, in der Kita anzukommen. Und dort war es dann so, als wir dann in diesem Kita-Setting waren und dann in der Garderobe saßen, ne, dass dann irgendwas geklickt hat bei meinem Kind, wie das dann manchmal so ist, so dieses, ah ja, nee, hier in der Kita brauche ich schon was zum Anziehen. Und dann konnte ich quasi die mitgebrachten Klamotten in der Garderobe auf einmal relativ friedlich dem Kind überziehen, dann war quasi der Spuk vorbei und ich habe dann das auch gar nicht groß erklärt, sondern einfach nur so getan, als wäre das das Normalste auf der Welt, dass ich halt ein nacktes Kind in die Kita bringe. Und das ist mir aber noch richtig lange nachgegangen, dass ich diese Situation sozusagen nicht besser gelöst bekommen habe. Und es war auch lange so eine Angst von mir, dieses, was, wenn mir eine Situation wieder so entgleitet? Was, wenn das immer wieder passiert, dass irgendwas einfach notwendig ist und ich als Mutter weiß nicht, wie ich das lösen soll? Und diese spezifische Situation ist dann nie wieder aufgetreten. Ich glaube schon, dass auch dieses relativ klare, es muss jetzt passieren, wir kommen jetzt trotzdem los. Du kannst es nicht verhindern, dass wir jetzt das Haus verlassen. Und wenn ich dich, ne, in eine Decke gehüllt in den Rollerwagen setze, dass das vielleicht irgendwie schon auch ein krasses, starkes Signal war an mein Kind, okay, das sich nicht anziehen lassen hilft nicht. Aber ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil ich glaube, das sind Situationen, die relativ viele Eltern in irgendeiner Variante kennen und die sehr, sehr tabuisiert sind, über die wir auch als offene Eltern, die aber viel erzählen, wenig sprechen, weil sich das so schlimm anfühlt in dem Moment. Und es gibt noch viel krassere Momente, die mir auch passiert sind und die anderen passiert sind, da können wir auch noch drüber sprechen. Aber das war jetzt so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das war schlimm. Und ich würde diesen Tipp im Sinne von, dann pack das nackte Kind ein und geh los, ne, mit der Decke, jetzt nicht als Erziehungsratschlag irgendwie formulieren wollen, im Sinne von, das löst alle eure Probleme. Ich glaube, es gibt nichts, was in dem Moment alle Probleme löst. Aber was ich glaube, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, manchmal gibt es keine guten Lösungen. Und dann muss man die am wenigsten blöde Lösung wählen. Und ich hatte das Gefühl in dem Moment, entweder ich schaffe jetzt so ein bisschen Fakten und sage, okay, dann gehen wir jetzt halt so los. Oder ich werde wirklich richtig krass fies und fange an mit emotionaler Erpressung. Und wenn du das jetzt nicht tust, dann ist Folgendes gestrichen und fange an, mein Kind zu demütigen, zu beleidigen, zu beschimpfen. Und da fand ich dann dieses, ich pack dich jetzt ein, die friedvollere Variante von zwei nicht tollen Varianten. Vielleicht ist das so ein Anfangspunkt für das Gespräch, dass es manchmal keine guten Lösungen gibt und dass man dann irgendwie das gehen muss, was innerhalb der verfügbaren Möglichkeiten noch so der liebevollste Weg ist. Aber es hat sich nicht liebevoll oder verbindend oder gut angefühlt in dem Moment.
Ja, mich rührt es gerade, weil es mich natürlich auch an eigene Situationen erinnert. Wenn ich dann heute zurückblicke, spüre ich immer noch eine gewisse Scham über mein Verhalten in so einer zugespitzten Wahnsinnssituation. Ja, also es ist ja dann oft, kommen ja dann mehrere Dinge zusammen, wie auch in deiner Geschichte, die du jetzt hier geteilt hast. Also nicht nur das Kind, das das und das nicht will, sondern auch die grundsätzliche Situation, dass es weniger Auswege gibt und die zeitliche Zuspitzung, wenn nicht A, dann nicht B, wir müssen dahin, weil dahinter hängen irgendwie ganz viele wichtige Dinge. Und diese drei oder was Sachen, die kommen halt zusammen und dann ist es halt ja so schwierig, weißt du? Für alles andere hätten wir ja Lösungen. Also wäre irgendwo eine Oma, gäbe es eine Lösung. Wäre irgendwo Sommer, gäbe es eine Lösung. Also das ist ja alles da. Aber es gibt manchmal nicht so richtig eine Lösung. Und dennoch war ich sozusagen mit meiner Lösung nicht einverstanden. Ich hatte dann auch so eine Wut in so einer Situation, in so einer abgrundtiefen, sinnlosen Verweigerungssituation, wo es irgendwie auch noch, glaube ich, medizinisch notwendig war, weißt du, so dass du dann wirklich einfach am liebsten Gegenstände schmeißen möchtest oder es auch tust. Und das ist ja auch ein total verständliches Affentheater. Also ich bin, ja, vielleicht können wir zunächst festhalten, wir kennen das und wir kommen alle in diese Situation oder die meisten von uns, viele von uns. Und ich finde es ja nicht, auch nicht wirklich einen Ratschlag zu sagen, dann wickel's halt in eine Decke und trag's mit Klamotten in die Kita.
Mit ohne Klamotten.
Nicht falsch. Also, weißt du, also sozusagen, das ist ja.
Das ist kein Tipp. Das ist eine Notfallstrategie,
genau, sind keine Tipps, sondern es sind so absolute Notfallregelungen, wie im Keller steht Wasser und ich muss dich da jetzt raustragen, ob du willst oder nicht. Weißt du, so, keine Ahnung, es ist das Erste, was mir so einfällt. Also ich überlege nur, ob man nicht von hinten auf die Situation gucken sollte, statt von vorne. Mhm. Also der oder die, die uns schrieb, wollte ja so ungefähr so sagen, was tue ich in der Situation? Mhm. Und vielleicht finden wir jetzt im Laufe des Gesprächs noch ein paar Antworten, aber so eine sofortige Lösung ist jetzt ja nicht auf der Hand, weil diese Situationen sind hochkomplex.
Mhm.
Aber was kann ich danach tun?
Das ist, glaube ich, insgesamt ja oft ein Thema. Weißt du, wenn wir jetzt ganz kurz so einen Mini-Exkurs machen und sagen, was erwarten wir oft von Erziehungsratgebern oder von Erziehungsberatung, dann ist das ja oft, ich wünsche mir einen Tipp oder eine konkrete Strategie. Mein Kind tut dies, was soll ich machen? Und wenn man sich so die Erziehungsratgeber der 90er, frühen 2000er Jahre anguckt, dann waren die oft exakt so aufgebaut, ne? Also hier ist das Problem, da ist deine Lösung. So, dein Kind will nicht schlafen, mach folgendes Programm, dann schläft's. Dein Kind hält sich nicht an Regeln, hier ist der stille Stuhl, dann folgt's. Also das war immer so ein Dreiklang aus Problem, Strategie, Lösung. Und in der Art und Weise, wie wir heute unsere Kinder begleiten wollen, individuell, empathisch, bindungsorientiert, ne? In Beziehungen, da gibt es nicht immer so diese Rezepte. Und trotzdem gibt es auch innerhalb eines zugewandten und liebevollen Umgangs miteinander manche Strategien oder Ideen, die man durchaus teilen kann, wo man sagen kann, das ist oft ein guter Weg, mit was umzugehen. Das habe ich auch schon im Podcast hier ganz häufig gemacht, dass ich gesagt habe, ne, das ist eine gute Formulierung oder in der und der Weise könnte man eine Situation begleiten oder so. Und viele Menschen sehnen sich nach genau solchen Anleitungen und ich selbst habe mich auch nach solchen Anleitungen oft schon gesehnt und war dann manchmal sehr frustriert, als junge Mutter, gerade wenn ich dann zum Beispiel Jesper Juhl gelesen habe und immer dachte, ja, aber wie macht man es denn konkret? Ich habe die Haltung schon verstanden, aber was soll ich denn machen? Und ich glaube, es ist manchmal schwer auszuhalten, dass es eben Situationen gibt, durchaus Extremsituationen unserer Elternschaft, wo es kein Rezept geben kann, sondern wo man nur in der akuten, unmöglichen Situation irgendwie den okaysten und menschenmöglichsten Schritt in dem Moment wählen können muss. Und dazu, und ich finde das wichtig, dass du das sagst, gehört manchmal auch zu sagen, ich spüre da jetzt eine Wut und eine Aggression und eine Verzweiflung in mir, die muss irgendwie raus. Und die Option ist jetzt nicht mehr zu sagen, ich bin jetzt einfach nicht wütend, sondern die manchmal kommt es echt dann auf diese Spitz auf Knopf, schlage ich jetzt gegen einen Schrank oder schlage ich jetzt mein Kind, so ungefähr, ne? Also, und dann noch die Entscheidung zu treffen, ich hau jetzt gegen einen Schrank. Natürlich ist das kein pädagogischer Tipp zu sagen, vermöbelt eure Möbel, ja? Aber manchmal ist es so ein bisschen dieses, wir brauchen irgendeinen Weg, der nicht der ganz schlimme Weg ist. Und gerade Menschen, die an sich selber, sag ich mal, hohe Ansprüche haben in Sachen zugewandtem Begleiten. Ne? Ich will nicht einfach nur den zweitschlechtesten Weg gehen, sondern ich will das richtig gut machen und verbindend und auf Augenhöhe und so. Sind dann oft sehr enttäuscht von sich, wenn sie Lösungen wählen, auf die sie nicht stolz sind. Und manchmal ist es dann, glaube ich, wichtig, dieses Schamgefühl, das wir dann in so einem Moment spüren, das du kennst, das ich kenne, das ganz viele Menschen kennen, nochmal so ein bisschen anzugucken und zu sagen, ja, diese Scham ist schon wichtig, die weist uns darauf hin, dass das nicht ist, wie wir normalerweise miteinander umgehen wollen. Ja, ich will nicht eine Mutter sein, vor der mein Kind Angst hat, weil ich mit Gegenständen werfe und rumschreie und mein Kind einfach schnappe und in irgendwelche Wägen verfrachte. So. Und gleichzeitig in dieser jeweiligen Situation stand ich unter krassem Druck und habe trotzdem noch eine Wahl getroffen, die besser war als eine andere Wahl, die ich auch hätte treffen können in dem Moment. So, und das irgendwie auch anzuerkennen. Aber um das einfach zu benennen, weil das auch ein Tabu ist, ich schreibe da ja auch viel drüber, für mich ist als Mutter sozusagen Gewaltfreiheit, dieses ich will mein Kind nicht verletzen, ich will meinem Kind nicht wehtun, ein ganz zentraler Grundwert. Und gleichzeitig habe ich auch schon gemerkt, in solchen wütenden, verzweifelten Situationen, wo dann mein Kind sich nach meinem Empfinden sinnlos verweigert hat, ne, wo ich nicht verstanden habe, was jetzt das Problem ist, dass dann auch meine Handlungen gegenüber diesem Kind, sag ich mal, grober werden, rücksichtsloser werden. Wenn ich dann dieses Kind packe und in den Bollerwagen setze, dann haue ich ihm keine runter oder so. Aber ich bin dabei schon auch gröber, als ich sein müsste, weil ich so wütend bin. Und da ist schon auch so ein strafendes Element, so ein ganz archaisches mit dabei. Wenn du mir jetzt das Leben so schwer machst, muss ich dich nicht mit Samthandschuhen anpacken. Und ich finde das nicht schön. Ich erzähle das einfach nur deswegen, weil das für viele Leute mit so viel Scham belegt ist im Sinne von, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ich es gar nicht so ganz schlimm fand, dass es für mein Kind in dem Moment vielleicht auch körperlich unangenehm war. Und ich finde es wichtig, das nicht zu entschuldigen, zu sagen, das ist voll okay, aber es ein Stück weit zu normalisieren, dass wir solche Gefühle und solche Impulse in Momenten großer Verzweiflung haben.
Genau das, genau darüber denke ich immer wieder nach, weil wir da so ein, wir hatten es ja auch in einer anderen Folge schon, weil wir ja zum Teil sozusagen die klassische Gewalt ja durch alle möglichen andere Dinge ersetzen. Ne? Also dieses, wie sagst du, das grobe Zupacken beim in den Kinderwagen stopfen oder manipulatives Geraunze und was auch immer. Und ja, das ist ein weites Feld. Also da hilft es mir schon, wenn du sagst, naja, zumindestens, wenn ich dich richtig verstehe, versuchen wir ein Stück weit uns dessen bewusst zu sein. Und das andere ist ja sowas, was wir hier schon auch viel besprechen. Je weniger Glaubenssätze oder auch Erziehungsstile der Vergangenheit im Krisenmoment wirken, desto besser, glaube ich, für alle Beteiligten. Also ich glaube, je stärker du aus deinem Gut-Feeling heraus in der Wut sagst, so, weißt du, so ein so, was so aus drei Generationen vor dir kommt, je mehr du das irgendwie schaffst, in der Ecke zu halten, desto besser, ja, letztlich für dein Kind und für das schlechte Gewissen, das du danach haben wirst.
Ja.
Und deswegen glaube ich so, das wäre so das Einzige, wo ich schon so einen Silberstreif an den Horizont legen möchte, ist dieses, welche Vorbilder wirken da wirklich? Also, welche Glaubenssätze sind da wirklich, gibt's noch irgendwas, womit man Druck bei sich selber rausnehmen kann?
Ja.
Wie gesagt, wie ich es immer nur sage, nur 20%. Aber nur 20% sind in so einer Situation, wie sagst du, Möbel oder nicht Möbel, sind, machen ja den Unterschied, ob es nur der Schrank abkriegt.
Oh, ich habe so viele Gedanken dazu. Es ist auch so, dass ich denke, ne, niemand stellt sich hin und sagt, wenn ihr Kind das nächste Mal völlig ausrastet und sich sperrt bei was, was wirklich notwendig ist, hauen sie doch mal auf den Schrank. So, also das ist kein Erziehungstipp.
Und wir auch nicht, genau.
Ja? Und gleichzeitig ist es auch so, dass unsere Kinder, alle Kinder, manche besonders, manchmal auch sowas wie ein starkes Signal brauchen, um zu registrieren, es gibt so Alltagskonflikte und es gibt schon so richtig krasse Situationen, wo es wirklich auch hart auf hart kommt. So. Und das kann sich in unterschiedlicher Weise äußern. Also wir hatten mal eine Situation, das ist auch schon eine Weile her, auch so ein Klassiker, da sollte eins unserer Kinder ein Antibiotikum nehmen und wollte das partout nicht nehmen. Und das kennen auch ganz viele Eltern, das ist dann so eine verzweifelte Situation, weil man weiß auch, es gibt handfeste Gefahren, wenn dieses Kind dieses Medikament nicht nimmt und man braucht aber eine gewisse Form von Kooperation, dass das Kind das schluckt und es schmeckt nicht gut und man bietet eine Milliarde Sachen an und googelt und hört, okay, man kann das in Nutella mischen, in Joghurt rühren, in Apfelmus, in dies, in Cola und aber alles funktioniert nicht, das Kind presst die Lippen aufeinander, ist auch mittlerweile völlig gestresst und panisch und
der Apfelmus ist überall.
Also furchtbar, solche Situationen und auch, um es gleich zu sagen, es gab schon Situationen, wo wir dann einfach auch kein Antibiotikum geben konnten, obwohl es medizinisch indiziert war, weil es einfach nicht ging und wir hatten schlicht Glück, dass es dann auch ohne Antibiotikum sozusagen wieder gut geworden ist. Ja, aber es hätte natürlich irgendeinen Punkt gegeben, wo man hätte sagen müssen, weiß ich nicht. Ich habe wirklich mal in der verzweifelten Nacht gegoogelt, ob man im Zweifelsfall ins Krankenhaus gehen kann und sagen, wir kriegen dieses Antibiotikum nicht ins Kind rein, können Sie dem Kind einen Zugang legen und das quasi über die Vene geben, weil wir kriegen das nicht hin, dass dieses Kind das schluckt. Und in einer solchen Situation, wir hatten die mehrfach mit verschiedenen Kindern, aber in der Situation, in der ich jetzt gerade denke, da saß ich dann irgendwann mal nach diesen ganzen Versuchen völlig erschöpft vor meinem Kind und bin in Tränen ausgebrochen vor Erschöpfung. Ich habe vor meinem Kind dann geweint. Und das war was, was mein Kind in dieser Situation völlig überrascht hat und nicht kannte. Und das hat in dem Moment dann tatsächlich dazu geführt, dass dieses Kind auf einmal so richtig wie rausgekickt wurde aus diesem Machtkampf und dachte, ach Gott, so ernst ist das der Mama, dass sie jetzt weint, weil sie nicht mehr weiß, was sie machen soll. Und dann hatte das Kind quasi Mitleid mit mir und sagte, na gut, ich probier's. Und das war so krass, weil ich würde das nicht empfehlen. Weißt du, das war keine emotionale Manipulation oder ein, wie kriege ich dieses Kind jetzt dazu, sondern das war die ehrliche Erschöpfung, dieses Aufgeben, dieses, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann auf einmal dringt man durch zu diesem Kind, das davor so gemauert hat. So. Und die Schleife zum Thema gegen einen Schrank hauen oder irgendwas ist jetzt, wenn ich normalerweise eine Mutter bin, die in einer bestimmten Weise mit meinem Kind umgeht und auf einmal haut diese Mutter vor Verzweiflung gegen einen Schrank, ja, dann kann das natürlich schon auch ein Signal sein, auch an das Kind, hier ist gerade echt eine große Verzweiflung im Raum, auch bei meinen Eltern. Das ist jetzt kein Hin- und Hergezackel um, warum hast du nicht deine Spielzeuge aufgeräumt, sondern hier geht's um was. Hier sind meine Eltern auch in Not. Und manchmal finde ich das auch wichtig, dass ein Kind vor dieser unseren Verzweiflung quasi nicht so geschützt wird über dieses, ja, ja, alles gut, mein Schatz. Also manchmal muss ein Kind, wir sollen dem keine Angst machen, wir sollen es nicht bedrohen, aber auch mitkriegen können, hier ist jetzt gerade die Kacke am Dampfen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Weißt du, hier ist jetzt gerade wirklich eine Notsituation. Meine Eltern sind verzweifelt, auch in Sorge um mich oder wissen jetzt nicht weiter. Und das kann dann schon auch manchmal im sozusagen System des Kindes sowas auslösen von wegen, weiß nicht, ob wir jetzt in diesem Kampfmodus bleiben müssen. Vielleicht kann ich meinen Eltern hier doch auch mal entgegenkommen. Aber wie gesagt, das darf nicht als sozusagen manipulative Strategie eingesetzt werden, sondern manchmal ist das was, was ich trotzdem unter Authentizität auch verbuchen würde. Wenn ein Kind spürt, jetzt ist es sozusagen hart auf hart gekommen, dass dann manchmal darüber nochmal so ein gewisses Kooperationskontingent, wenn du so willst, freigeschaltet wird. Aber natürlich auch nicht immer.
Ja, und gleichzeitig bleibe ich bei meinem hadernden, schlechten Gewissens, was auch immer, Gefühl, weil was ist das für eine Message für ein Kind, dass wenn quasi, also aus der Wahrnehmung des Kindes, flippt ja so ein Elternteil aus dem heiteren Himmel aus. Das Kind ist ja dann völlig überrascht, perplext und vermutlich auch eingeschüchtert und ängstlich und all diese Dinge. Das alles, was wir ja eigentlich nicht tun wollen. Also deswegen.
Ja, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen auf die Situation an. Also es gab auch schon Situationen mit Kindern bei uns zu Hause, die dann auch nicht mehr so ganz mini klein waren, also nicht anderthalb, sondern eher so fünf, ja, wo ich sag mal, solche Eskalationen schon auch so ein bisschen mit Ansage waren. Also wo man wirklich merkte, es steigert sich und steigert sich und steigert sich und steigert sich um was wirklich Wichtiges. Und dann ist es ja manchmal so, dass Kinder sich dann auch so ein bisschen so verbeißen und Eltern auch in so einem Ping-Pong, weißt du, um sowas wie Zähneputzen oder so. Du machst das. Nein, ich mach das nicht. Ich renn noch mal weg. Und dann hat es am Anfang fast schon so was Spielerisches für das Kind. Ne? So, das ist doch irgendwie witzig. Und dann wird man immer verzweifelter. Und dann kann manchmal so ein, ich sag jetzt mal, symbolisches auf den Tisch hauen. Es geht mir nicht wirklich darum, auf den Tisch zu hauen, sondern dieses, so, jetzt ist wirklich vorbei. Ja, so. Eben auch ein Signal sein an das Kind, ein relativ starkes, so, jetzt scheint es wirklich ernst zu sein. So. Das meine ich so. Wir müssen nicht, also dieser Anspruch, alles spielerisch zu lösen, der kann manchmal dazu führen, dass wir einfach auch krass unauthentisch werden. Wir sind sozusagen super sauer und versuchen immer noch mit so einer ganz jovialen Stimme zu sagen, so komm und jetzt das fröhliche Zähneputzlied. So. Und dann kann manchmal so ein, du, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, wir zackeln hier seit einer halben Stunde rum, jeden Abend dieses Theater so ungefähr, putzt jetzt einfach diese Zähne so, kann manchmal eben auch ein Signal sein, kann für ein Kind zu sagen, okay, jetzt ist wirklich hier nicht mehr der Zeitpunkt wegzurennen, so. Aber es ist schwer, da die verschiedenen Dinge auch nicht, also durcheinander zu schmeißen.
Genau, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht nur sozusagen den Urschrei anbieten als
als Strategie. Einfach mal brüllen.
Strategie.
Ja, nein, natürlich.
Ja.
Und was
wir nicht tun, aber.
Nein, und was ich noch kurz ergänzen will, weil das einfach auch eine Frage ist, die immer wieder kommt. Ich habe darüber auch in meinem Buch Meine Grenze ist ein Halt geschrieben. Immer wieder sagen Eltern zu mir, aber warum sind solche Themen heute mit vielen Kindern so ein Thema? Kinder früher, wann auch immer exakt das gewesen sein soll, haben Dinge doch auch einfach gemacht. Eltern sagen oft zu mir, wenn ich mich an mich als Kind erinnere, sowas wie Zähneputzen, Hausaufgaben machen, das stand einfach gar nicht zur Diskussion. Ich verstehe gar nicht, warum mein Kind denkt, das steht alles zur Diskussion. Ich habe das einfach gemacht.
Ja, aber da bin ich nicht dabei. Also einerseits natürlich andere Erziehungsstile, klar, aber auch, glaube ich, man will sich halt auch nur an bestimmte Dinge erinnern.
Ja.
Ich habe eine schiefe Geschichte aus meiner Kindheit, die nicht ganz passt. Ich bin zweimal schieloperiert worden und einmal mit 5. Und der Professor hatte also mehrere Kinder hintereinander zu operieren, ja, in so einer Klinik. Da lagen also mehrere Kinder in so Betten und dann bekamen alle eine Lachgasmaske und wurden betäubt für die Operation.
Ja.
Und meine Mutter erzählt mir das und ich behaupte mich zu erinnern, ich habe mich gewehrt dagegen, dass man mir eine Maske aufs Gesicht drückt, aus der halt dieses Lachgas kommt. Und habe wohl fürchterlichen Aufstand gemacht und Theater und gebrüllt und sonst was. Was ich sagen will ist, Verzweiflung ist, glaube ich, bei allen Generationen gleich. Und natürlich ist das ja auch so eine Situation, in der war meine Mutter nicht involviert. Die musste draußen warten, dass halt diese ganzen Operationen nicht stattfinden können, wenn klein Oliver jetzt hier nicht endlich sein Lachglas schluckt. Ja, also das ist ja auch so eine maximale Konzentration. Und ich weiß nicht, ob man dann heutzutage sagen würde, ach, kommen Sie noch mal rein, holen Sie Ihr Kind raus und dann operieren wir es halt in 2 Wochen später. Weißt du, also ich glaube, da ist oft gar nicht, wenn wir von so Notwendigkeitssituationen sprechen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Erziehungsstil einen wirklich großen Unterschied machen.
Mm.
Can you follow me?
Ja, kann ich. Ja, also gerade solche Situationen, ne, medizinische Situationen, da ist das auch heute noch gang und gäbe, dass Kinder da auch regelmäßig, sag ich mal, überwältigt werden, auch fixiert werden. Ne? Ich erlebe das, also ich hatte auch mit meinen eigenen Kindern immer mal wieder schon, dass irgendwelche kleineren oder größeren Eingriffe nötig waren, eben auch mit Narkose, teilweise über Maske, teilweise dann ist es ja auch so eine Art Vornarkose über die Maske und danach kriegen sie quasi noch eine Vollnarkose gelegt. Und was ein Unterschied ist zu früher, ist, dass man heute häufig ja mitkommen darf bis dahin. Also man steht dann quasi als Eltern an der Bettkante und muss nicht vor der Tür warten. Das war, als du operiert wurdest, noch anders. Aber ganz ehrlich, so viel hilft es auch nicht, weil im Zweifelsfall siehst du dann halt zu als Mutter, wie dein Kind von 4 Personen festgehalten wird und wie ihm so eine Maske gegen seinen Willen ins Gesicht gedrückt wird. Also schön ist es auch nicht. Und ich erinnere mich an einen so einen Eingriff, wo dann ein Kind von mir praktisch im Aufwachraum als allererstes aufwachte und sozusagen noch diese Wut in sich hatte. Die haben mir einfach diese Maske ins Gesicht gedrückt. Weißt du, also gar keine Erinnerung mehr in irgendeinen Kontext drumherum. Aber die letzte Erinnerung war dieses, da ist was gegen meinen Willen passiert. Und was in diesem Körper sozusagen abgespeichert war nach der OP, war diese Empörung, dieses Gefühl von, ich bin überwältigt worden. Das war nicht okay. Und wir haben dann noch tagelang drüber gesprochen, dass das wirklich nicht okay ist, wenn einen Leute festhalten und überwältigen. Und das gleichzeitig in manchen medizinischen Ausnahmesituationen, das passiert, dass das auch Erwachsenen passiert, dass wenn eine medizinische Behandlung notwendig ist und ein erwachsener Mensch in dem Moment das nicht erfassen kann oder sich dagegen wehrt, aus welchen Gründen auch immer, dass dann manchmal medizinische Fachkräfte einen quasi überwältigen müssen, um einem zu helfen. Aber das ist natürlich ein super schmaler Grat, weil es geht ja auch nicht immer um Leben und Tod. Ne? Und es ist ja tatsächlich so, wenn du es als erwachsene Person, keine Ahnung, beim Zahnarzt dich hinstellst und sagst, ich will partout keine Narkose, dann sagen sie eben, ja, dann kommen sie wann anders wieder. Oder also da wirst du halt nicht fixiert. Und insofern ist es dann schon auch ein richtig krasses moralisches Dilemma ja dann auch oft für Eltern zu sagen, was entscheide ich jetzt auch in so einer Situation, nehme ich da jetzt mein Kind wieder mit? Oft steckt da ja auch viel Gezackel vorher, ne, mit Vorbereitungsgesprächen und nüchtern sein und man muss sich frei nehmen und Termin und so dahinter.
Ja, ja.
Also dann zu sagen, ja, wissen Sie was, dann doch nicht, weil was medizinisch trotzdem eine Notwendigkeit hat, ja, ist auch nicht so ohne. Und ach, jetzt sind wir wieder in einem anderen Bereich gelandet. Aber was du sagst, ist, du glaubst, es hat nicht so viel mit Erziehung zu tun, sondern es gibt einfach Momente, da sind Kinder verzweifelt und können nicht kooperieren. Und das sehe ich total. Und gleichzeitig ist es schon so, dass ein Familienleben, wo Kinder grundsätzlich gewohnt sind, auf sich zu hören, ihre Grenzen zu spüren, ihre Grenzen zu wahren, auch Nein zu sagen, natürlich auch oft dazu führt, dass es um mehr, in Anführungszeichen, Selbstverständlichkeiten auch Diskussionen gibt, als wenn man sich jetzt so eine klassische 50er-Jahre-Erziehung vorstellt, wo einfach Kinder aufgewachsen sind in diesem Selbstverständnis, ich habe im Zweifelsfall nichts zu melden. Und mein Wille, meine Meinung wird jetzt nicht wertgeschätzt und niemand käme auf die Idee, der sozusagen den gleichen Stellenwert beizumessen wie der Meinung meines Vaters oder meiner Mutter oder so. Und wir bringen unseren Kindern heute immer mehr solche Sätze bei wie mein Körper gehört mir, was ja ein wichtiger Satz ist in Bezug auch auf Gewaltprävention, ne? Gerade wenn es auch so um sexuelle Gewalt gegenüber Kindern geht, ist das oft so ein wichtiger Satz. Niemand darf mit deinem Körper irgendwas machen, was du nicht willst. Und gleichzeitig fällt exakt dieser Satz vielen Familien sozusagen vor die Füße, wenn dann so ein cleverer Vierjähriger eben beim Zähneputzen oder beim Haarewaschen oder beim Zehennägel schneiden oder bei irgendwas eben so raus hat, hey, mein Körper gehört mir. Und da kommen viele Eltern dann auch echt ins Schleudern, weil sie dann immer so dieses Ja, aber, ne, haben und dann auch oft selber vor sich in so ein bisschen Rechtfertigungsnöte kommen, im Sinne von, es stimmt ja, aber ich habe auch eine Fürsorgepflicht, aber wo exakt beginnt die und wo exakt endet die? Es ist eben, also wir sind ja, weißt du, an den extremen Enden des Spektrums ist es nicht schwer zu entscheiden, wenn jemand sagt, dein Kind ist in akuter Lebensgefahr und braucht jetzt irgendeine medizinische Intervention, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, da ist quasi alles erlaubt. Also, um das Leben eines Menschen zu retten, weißt du? So.
Ja, ja.
Und gleichzeitig, wenn irgendwas objektiv total unwichtig ist, ja, dann würde wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, dann halt nicht. Weißt du so? Also, man fängt nicht einen riesen Kampf an wegen eines Strickjäckchens oder was, sondern dann sagt man, ja, meine Güte, dann ziehst du das halt jetzt nicht an, ist doch egal. So, also die meisten Leute, würde ich sagen. Aber der ganze Graubereich dazwischen, es ist jetzt nicht akut lebensgefährlich, aber es wäre schon gut und auch wichtig. Und das sind genau die Punkte, die ja auch in dieser E-Mail am Anfang genannt wurden, die machen es halt schwer. Also Zähneputzen, Sonnenschutz, Basishygiene, wirklich auch Hygiene im Sinne von, das ist ja auch eine Form von Gesundheitsschutz. Also wenn Kinder nicht im Genitalbereich gewaschen werden, dann werden die irgendwann wund. Und das ist einfach auch blöd. Also da haben wir auch eine Verantwortung, solche Sachen. Und das ist aber natürlich manchmal schwer abzugrenzen, auch von Dingen, wo wir so denken, ich finde es einfach nicht schön. Oder mir ist es einfach wichtig. Ne? Also ich erlebe das zum Beispiel oft beim Thema Haare waschen. Medizinisch betrachtet ist es nicht in irgendeiner Weise bedenklich, wenn ein 8-jähriges Kind ein Vierteljahr keine Haare wäscht. Haare sind, ne, was sozusagen diese Talgdrüsenproduktion und so weiter angeht, bei Kindern spezifisch, auch vor der Pubertät, absolut selbstreinigend. Und es gibt selbst Erwachsene, die das kann man richtig so machen, sich quasi von Shampoo und Spülungen und sowas entwöhnt haben und sich praktisch die Haare nur mit klarem Wasser ab und zu mal waschen, weil im Prinzip Haare eigentlich, wenn man jetzt nicht diesen Silikonglanz will, so auch so ein bisschen so ein selbstreinigender Organismus sind. Ich kenne mich da nicht im Detail mit aus. Was ich damit sagen will ist, Haare waschen ist jetzt nicht gesundheitlich so notwendig wie andere Hygienemaßnahmen, Zähne putzen oder so. Und trotzdem ist es für viele Eltern so ein Ding, dass sie einfach sagen, aber ich will das. Also aufgrund des Geruchs, aufgrund des Aussehens, auch aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Konventionen. Man kann doch nicht sein Kind monatelang mit ungewaschenen Haaren und was sollen denn dann die Leute denken? Weißt du so? Und dann gibt es da, finde ich, also auch wenn ich mit Eltern spreche, innerhalb von einer Gruppe, die von außen betrachtet ziemlich homogen ist, also nette, zugewandte, reflektierte Eltern. Eine riesen Bandbreite, was sie sozusagen als gerade noch so akzeptabel empfinden und was nicht und was sie dann eben auch für Maßnahmen für akzeptabel halten. Also ich kenne dann Eltern, die wirklich sagen, unser Kind hat ein massives Problem mit Haare waschen, sämtliche Methoden funktionieren bei uns nicht, wir lassen das jetzt. Wir gehen ab und zu mal ins Schwimmbad, dadurch ist es sozusagen dann mal im Wasser und ansonsten, unser Kind wäscht nicht seine Haare, ist okay. Und es gibt andere Eltern, die sagen, wir haben wirklich viel Verständnis für unser Kind, aber einmal die Woche Haare waschen ist für uns nicht verhandelbar. Und dann halten wir zu zweit dieses Kind fest und gießen ihm da mit der Dusche das Wasser über den Kopf. Und es brüllt das ganze Haus zusammen. Und wir haben jedes Mal Angst, dass das Jugendamt vor der Tür steht. Aber wir können das doch nicht zulassen, dass dieses Kind sich nicht die Haare wäscht.
Ja.
Ich habe dieses Beispiel extra gewählt. Vielleicht magst du was dazu sagen. Musst du aber nicht.
Ja, also das meinte ich vorhin mit den 20% und dazu gehört für mich das Haare waschen und sogar auch teilweise das Zähneputzen. Also man kriegt Beläge dann auch irgendwann wieder runter von den Zähnen sozusagen. Mhm. Also das war jetzt für mich persönlich nie so ein Killer in der Elternschaft. Aber ich verstehe und ich finde das ein super Beispiel von dir zu sagen, wie krass da sozusagen dieser Graubereich, wie hast du es genannt, so auseinandergehen kann von was für die einen unverhandelbar ist, ist für die anderen so ein, mein Gott, dann hast du halt zwei verschiedene Paare Socken an, dann hast du halt genau. Nur einen Socken an, dann hast du halt Socken mit Löchern an, dann hast du halt überhaupt keine Socken an. Und alle anderen sagen, schau dir mal, wie sieht denn das Kind aus? Also so geht mein Kind nicht aus dem Haus und schon gar nicht zur Großmutter.
Und das finde ich eben so spannend, weißt du, wir haben diese Folge die Unverhandelbaren genannt. Und genau solche Beispiele zeigen eben, was wir als unverhandelbar empfinden,
genau. Wir
als Eltern, ist auch sehr subjektiv oft und ist von starken Glaubenssätzen und Überzeugungen und so weiter geprägt. Und gleichzeitig gibt es natürlich für viele dieser Überzeugungen auch gute Gründe. Ja, also Beispiel Sonnenschutz, auch Beispiel Zähneputzen. Also ich nehme jedem Elternteil ab, das sagt, das ist für mich einfach extrem wichtig. Ich habe einfach Angst um die Zähne meiner Kinder. Und ganz, ganz häufig, gerade beim Thema Zahngesundheit, gibt es ganz krasse biografische Themen, die da auch mit reinspielen. Ich kenne richtig viele Erwachsene, die sehr schmerzhafte, langwierige Zahnbehandlungen selbst in ihrem Leben über sich ergehen lassen mussten, die ihren Eltern teilweise auch vorwerfen, sich sozusagen nicht genug um ihre Zahnhygiene gekümmert zu haben, die dann teilweise schon als ganz kleine Kinder ganz viel Karies hatten und die wirklich da quasi mit diesem ganz starken persönlichen Drang zu sagen, das erspare ich meinem Kind, dann auch rangehen und sagen, also schon bevor dieses Kind gezeugt war, war für mich klar, das wird zweimal am Tag 3 Minuten sehr sorgfältig Zähne putzen, damit ich ihm das auch ersparen kann, was ich da erlebt habe. Ähnlich übrigens beim Thema Sonnenschutz, ne? Also es gibt einfach Menschen, die sagen, ich hatte jeden Sommer Sonnenbrand, meine Eltern haben sich da überhaupt nicht gekümmert, heute gehe ich mit großer Panik zur Hautkrebsvorsorge, das wird für mein Kind so nicht passieren. Ne?
Also da
das
bin ich
ist
eher
absolut
dabei,
nachvollziehbar. Genau. Und andere sind dann da auch ein bisschen lockerer, aber der Grad zwischen wo ist man locker und wo ist man, ich sage jetzt das böse Wort, verantwortungslos, ja, der ist manchmal sehr schmal und es wird einem natürlich auch von außen teilweise sehr krass gespiegelt. Also wir haben auch in spezifischen Situationen entschieden, dass sozusagen das seelische Wohl und die psychische Integrität eines Kindes wichtiger ist, als jetzt dieses spezifische Zähneputzen an diesem Tag durchzudrücken, haben es dann einfach auch gelassen. Aber wenn man sowas offen benennt, gegenüber einem Arzt, aber auch im persönlichen Umfeld, kann das schon auch passieren, dass du so richtig verurteilt wirst, dass du richtig spürst, wie so jemand denkt, also das geht jetzt wirklich nicht. Und ich merke dann bei mir, das ist jetzt mein persönliches Ding manchmal so, dass ich dann manchmal auch so richtig das Gefühl habe, ich stehe dann quasi so stellvertretend für eine bestimmte Art von Elternschaft. Und wenn man dann quasi mitkriegt, Nora Imlau zwingt ihre Kinder nicht zum Zähneputzen, weißt du, dann kommt da schnell so ein Aha, ist also doch laissez-faire und die Kinder können machen, was sie wollen und es geht alles auf Kosten der Gesundheit und es werden keine Grenzen gesetzt. Also dann wird da auf einmal so ein Überbau drüber gebaut und es wird dann nicht gesehen. Das ist eine individuelle Entscheidung an einem individuellen Tag, wo man abwägen musste zwischen zwei Übeln, sondern das wird dann so ein wusste ich's doch, diese moderne Erziehung. So. Das finde ich manchmal auch anstrengend. Und das kennen auch Eltern, die nicht Bücher schreiben. Also, dass einem dann quasi so angekreidet wird, dieses, das ist doch dieser moderne Erziehungsstil, wo soll denn das noch hinführen, wenn ihr jetzt schon selbst bei so einem wichtigen Thema einknickt.
Und ich glaube, dass es auch einen Unterschied geben kann, vielleicht auch zwischen den Generationen, von denen wir es vorhin hatten, ist sozusagen bei der Entschuldigungskultur.
Ja.
Also auch danach einfach mal sagen zu können oder sich vorzunehmen oder es zu probieren und zu sagen, das tut mir leid. Und nicht nur, ja, Mai, da musste halt durch, da mussten wir alle durch, sondern einfach vielleicht auch mal kurz hingucken und zu sagen, wie habe ich mich da eigentlich verhalten und wie war das wohl für mein Kind? Und dann nochmal ein gewisses, kurzes, nicht ausführliches, je nach Situation, aber doch nochmal ein kurzes Gespräch zu führen über sagen, beim Abholen, ne? Du heute Morgen, es tut mir leid, ich war, wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Ich glaube, dass das so auch wichtig. Viel verändern kann. Ja.
Das ist das, was ich ja auch zitiere in Bindung ohne Burnout von den Gottmans, dieses Rupture and Repair. Ne? Also unterschätze nicht die Macht einer reparierenden Geste. Und das ist genau das, was du benennst. Das muss nicht nochmal ein episches Gespräch sein, aber anzuerkennen, das war eine Integritätsverletzung, das war eine Grenzüberschreitung, die ich hier begangen habe. Und das tut mir leid. Und dass du da verzweifelt, traurig, wütend warst, das war eine absolut verständliche und angemessene Reaktion. Ne? Also oft wird ja Kindern gespiegelt, warum hast du auch so ein Drama gemacht? Ne? Und dieses Drama machen impliziert ja immer, das Kind hat sich quasi entschieden, so eine Mücke zum Elefanten zu machen, aus einer Kleinigkeit was Großes zu machen. Und dann wird oft auch so die Verantwortung verschoben. So, ich hätte dich ja nicht so packen müssen, wenn du einfach mal gehört hättest. Ne? Und dann liegt die ganze Schuld beim Kind. Und da dann noch mal reinzugehen und sei es mit einem Halbsatz, so dieses, ich verstehe, dass du das Mist fandest, dass ich dir diesen Helm einfach aufgedrückt habe auf den Kopf. Ja. Ich hatte Angst um dich, wir mussten schnell los, Laufradfahren ohne Helm geht für mich nicht, aber das war nicht okay von mir, dass ich den da einfach gegen deinen Willen draufgestülpt habe in dem Moment so, ne? Und das verstehe ich, dass ich das für dich blöd angefühlt habe, dann müssen wir eine andere Lösung finden, so, ne? Es ist mehr als ein Halbsatz, aber du weißt, also das ist ja, so der Vibe dann, genau, ne?
Den Vibe.
Sich dann und nicht gleichzeitig so ist das manchmal schwer, weil man sich halt auch selber manchmal so leid tut. Also das ist so eine Falle, in die ich ganz oft tappe. Habe ich auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass ich manchmal echt so ein Selbstmitleid habe in solchen Momenten dann und denke, ey, ich bin so eine nette Mutter. Ich mache so viel Sachen möglich. Wenn ich rechts und links gucke, was andere Kinder müssen, da können meine Kinder sich echt glücklich schätzen, was sie alles nicht müssen. Und dann will ich mal was und dann sind die nicht einfach mal dankbar und sagen, wir dürfen so viel, das machen wir jetzt einfach so. Dann kämpfen sie dagegen auch noch an, also gegen diese Minimalanforderungen, weißt du? Dass ich dann manchmal so denke, ey, andere Kinder, die haben schon im Laufe dieses Morgens 20.000 Erwartungen erfüllen müssen, die ich alle schon losgelassen habe. Ich will wirklich nur noch das absolute Minimum, weißt du? Und jetzt geht auch das nicht? Wo ist denn da die Dankbarkeit? So. Und natürlich müssen meine Kinder mir nicht dankbar sein dafür, dass sie so groß werden, wie sie groß werden. Und das ist ein sehr irrationaler Impuls, aber der ist bei mir oft so stark, dass ich dann manchmal denke, hey, wo ist hier der Teamgedanke? Weißt du, ich bin so reflektiert, ich lasse so viel los, ich arbeite die ganze Zeit an mir für euch und ich bräuchte ein Müh-Mitarbeit jetzt gerade von euch. So. Ja. Und da tue ich mir dann manchmal selber sehr leid. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass man sein Selbstmitleid in Selbstmitgefühl überführen solle und dass der Unterschied sei, dass dieses das Selbstmitleid eher so dieses, oh, ich armer Tor, und dann aber erfolgt daraus nichts. So ist einfach, man lässt sich so reinfallen in dieses, mir geht's so schlecht. Und das Selbstmitgefühl ein bisschen mehr so dieses ist, ja, das ist auch hart. Und ich darf mir selber gegenüber da auch so eine, weißt du, so ein Mitgefühl spüren im Sinne von, wie bei einer Freundin halt auch, so dieses, ey, das ist ein taffer Morgen, es tut mir leid für dich, also für mich, aber jetzt geht's weiter. Also du machst es gut und es ist hart und du darfst anerkennen, dass es hart ist, aber es ist auch dein Job. Weißt du, so, also ja, so ein bisschen in so ein tatkräftigeres Mitgefühl zu kommen. Das versuche ich manchmal, da versuche ich dann dran zu denken, dass ich mir quasi selber so ein bisschen 30 Sekunden nehme, um mir zu sagen, ja, ist ungerecht, aber hilft nichts und dein Kind kann nichts dafür. Es ist hart und schwer und du schaffst das. Und nachher darfst du dir was Gutes tun, was auch immer das dann ist. Also du darfst dich so ein bisschen, weißt du, belohnen. Aber die Situation ist jetzt, wie sie ist. Und jetzt da sozusagen in so einem Selbstmitleid zu versinken, ja, warum habe ich es so schwer, bringt uns jetzt auch nicht weiter.
Ja.
Ja. Aber ja, es ist, glaube ich, schwer, damit manchmal umzugehen. Und oft ist es so, dass Eltern sich fragen, warum muss es gerade bei uns so schwer sein? Schon auch, wenn man mitkriegt, es gibt Dinge, die sind in anderen Familien gar kein Ding. So, also das ist für mich immer so eine total schwierige Situation, wenn man sich dann jemandem gegenüber so öffnet mit irgendeinem Thema und sagt, das und das ist bei uns immer wieder voll schwer. Und dann gucken einen Eltern so völlig entgeistert an und sagen, Das war bei uns noch nie Thema. Das machen wir einfach. Ja. Und dann denkt man so, oh Gott, jetzt fühle ich mich noch schlechter, weißt du?
Ja, genau.
Und also auch wirklich so, du kennst doch diese Sätze, dass da mal bei Eltern sagt, das wird bei uns einfach gemacht.
Ja, ja.
Und dann denkt man so, ja, aber wie? Da möchte ich schon auch noch mal darüber kurz sprechen, dass die Häufigkeit, mit der wir solche Situationen erleben und die Dramatik, die wir dabei erleben, auch viel mit dem angeborenen Grundtemperament und Wesen unserer Kinder zu tun hat. Ne? Ich habe in der Arbeit über gefühlsstarke Kinder ja immer wieder so dieses Spektrum nach Jerome Kagan aufgemacht mit den regulationsstarken Kindern, den bindungsstarken Kindern, den gefühlsstarken Kindern. Und die gefühlsstarke Kinder fallen eben auch in die größere Gruppe der neurodivergenten Kinder. Und auf Nervensystemebene kann man einfach sagen, gibt es einfach Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die sind deutlich besser in der Lage, bestimmte Dinge einfach zu tolerieren. Auf sensorischer Ebene, aber auch auf psychologischer Ebene, wenn es um so Themen wie Autonomieverlust geht. Also es gibt einfach Kinder, wenn man denen sagt, mach das so, dann machen die das so. Und sind auch ganz froh um diese Führung und diese Ansage und dieses, da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken. Und das ist ein Charakterzug. Also das ist nichts, was durch Erziehung kommt, sondern das ist einfach auch ein bisschen ein Persönlichkeitsmerkmal. Es gibt Menschen, die finden das sehr angenehm, in so bestimmten vertrauten Bahnen sich zu bewegen und jemand geht voran und sie laufen hinterher. So. Und es gibt Menschen, die von ihrer Psyche, von ihrem Nervensystem, von der Art und Weise, wie ihr Gehirn funktioniert, anders ticken. Viel sensorisch sensibler, aber auch viel sensibler für Eingriffe in ihre Autonomie. So dieses, ich gehe voran, ich gehe in die andere Richtung. Ne? Also der Impuls ist dann oft so ein empfindlicherer, aber auch rebellischerer. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, also das ist keine bewusste Entscheidung im Sinne von, ich rebelliere jetzt gegen Strukturen, sondern das sind psychische Reaktionen auf Anforderungen. Manche Menschen empfinden Anforderungen eher als hilfreich, im Sinne von, ich weiß, was man von mir will, und manche Menschen empfinden Anforderungen eher als bedrohlich und laufen potenziell davon oder sogar als Angriff, gegen den man gegenhalten muss, kämpfen muss. Und je nachdem, was ich so für ein Kind zugewürfelt bekommen habe, vom Leben und vom Schicksal, kann sich eben dann auch ein und dieselbe Situation sehr unterschiedlich entfalten. Und ich habe da zum Beispiel vor kurzem mich mit einer Mutter unterhalten, das fand ich mega entlastend, die Zwillinge hat. Und diese Zwillinge kamen auf die Welt und waren von Anfang an ganz, ganz unterschiedliche Typen. Ein Zwilling, so ein richtig gefühlsstarkes Kind, und ein Zwilling, so mega chill. Ja, also wirklich so ein ganz selbstregulationsstarkes Kind. Und das Lustige bei Zwillingen ist ja immer, dass du so ein bisschen immer deine Art Mini-Mikro-Studie hast. Du hast ja quasi die gleichen Bedingungen, die gleichen Eltern, das gleiche Setup und trotzdem, ne, zwei gleich alte Kinder, die sich völlig unterschiedlich verhalten. Und diese Zwillingsmutter hat gesagt, das ist für sie so wertvoll, diese Erfahrung zu machen. Also sie hat ein älteres Kind und bei diesem Einling hat sie halt bei ganz vielen Dingen immer so gedacht, was habe ich falsch gemacht? Warum ist das jetzt so schwer? Was hätte ich anders machen müssen? Und dann hat sie die Zwillinge bekommen und merkt, ich mache es exakt gleich und der Outcome ist trotzdem komplett verschieden. Und das eine Kind putzt sich total problemlos die Zähne und nimmt alle Rituale an, weißt du, und findet es total cool. Und mit dem anderen Kind ist es ein Kampf. Und sie sagte so, das ist so entlastend, wenn ich sozusagen nur das kämpfende Kind hätte, würde ich es auf mich beziehen. Aber dadurch, dass das andere Kind ja alles annimmt, was ich mache, weiß ich, die Ideen sind nicht falsch, die passen nur nicht zu diesem Kind. So. Und
das ist cool.
Das fand ich irgendwie so eindrucksvoll, weil ich dachte, die meisten von uns haben ja diese Gegenprobe nicht. Die haben nicht das Kind, das dann sagt, für mich würde das voll passen, was du hier anbietest. So. Sondern wir haben dann einfach diese Verzweiflung und diese tiefe Sorge, irgendwas fundamental falsch gemacht zu haben. Und es ist dann entlastend, finde ich, manchmal sich klarzumachen, wenn ich ein Kind habe, das aufgrund seiner angeborenen Persönlichkeitsstruktur und aufgrund seines Nervensystems Anforderungen schwierig findet und Autonomieverlust bedrohlich findet und ein relativ eingeschränktes Kooperationskontingent hat und dann irgendwann auch nicht mehr kooperieren kann, dann wird mir das häufiger passieren in meinem Alltag, dass scheinbare Selbstverständlichkeiten nicht gehen, als das Eltern passieren wird, die ein Kind haben, das einfach ein ganz anderes Setup sozusagen mitgebracht hat in dieses Leben. Und das hat nichts mit bindungsorientierter Erziehung zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass mir nicht das richtige Lied zum richtigen Zeitpunkt eingefallen ist. Sondern es gibt Kinder, die reagieren auf bestimmte Sachen total toll. Und es gibt Kinder, für die sind diese ganzen gängigen Tipps einfach nicht gemacht. Die gehen einfach völlig an deren Gehirn, Nervensystem, Persönlichkeitsstruktur vorbei.
Einfach die gehen da einfach vorbei dran. Ja. Ja.
Ich habe neulich mit einer anderen Mutter gesprochen, die ich auch gut kenne. Die hat auch eine Großfamilie, so ein bisschen wie mir, also groß, viele Kinder. Und die sind alle neurodivergent auf unterschiedliche Weisen. Das ist ein krasser Mix, so, weißt du, wirklich so, aber kein Kind neurotypisch. Und die sagte, dass sie dann sich einfach so dran gewöhnt hat, dass einfach viele Dinge in ihrer Familie ziemlich spezifisch schwierig sind, je nach Kind auch. Man muss hier auf eine besondere sensorische Besonderheit Acht geben, da was besonders begleiten, hier. Und das ist einfach für sie ihr ganz normaler Alltag als Mutter, immer zu wissen, das ist für den kompliziert, das ist für die kompliziert, hier müssen wir das, also so. Und dann ist es für sie aber auch normal. Sie denkt da gar nicht mehr so drüber nach, weil das sind ja ihre Kinder. Und dann hatte diese Mutter vor kurzem mit Gastkind und das war einfach ein neurotypisches Nachbarskind. Und sie war so, zieh dir mal die Schuhe an. Und das Kind so, okay. Und sie so, Moment, was? Weißt du? Und sie sagte, das war so ein krasser Realitätsschock. Das war ja nicht mal mehr ihr eigenes Kind. Auf einmal zu denken, wow, das gibt's einfach auch. Dass man einem Kind sagt, geh mal Hände waschen. Und das Kind wäscht die Hände. Und dann abends putzt es sich die Zähne. Und dann legt es sich ins Bett. Und dann liest man dem eine Geschichte vor. Und dann sagt es, du kannst jetzt auch rausgehen. So. Und sie war wirklich so völlig geflasht und sagte, ich wusste das schon in Theorie. Aber wie krass ist das denn? Und wirklich auch in so einer ganz netten Schön. Art, so dieses, das muss ja ein völlig anderes Leben sein, wenn man so ein Kind hat. Nicht, weißt du, besser oder schlechter, aber einfach so anders. Und das fand ich irgendwie auch so eine erfrischende Geschichte, weil wir ja so oft Dinge so bei uns suchen, weißt du, und sagen, vielleicht müssten wir noch mal hier oder da was anders machen. Mhm. Und ganz vieles von dem, was schwer ist im Familienleben, liegt außerhalb unserer Kontrolle. Außerhalb unserer Macht. Das ist nicht schwer wegen uns, das ist auch nicht schwer wegen des Kindes, das ist schwer, weil hier eine Anforderung auf eine Persönlichkeit trifft, die nicht zusammenpassen.
Die nicht zusammenpasst.
Ha. Niemand hat Schuld.
Cool. Niemand hat Schuld. Und Nora, wenn ich jetzt nochmal an die Eingangsfrage denke, also weißt du, die Nachricht, die uns erreichte, was würde denn helfen? Was können wir denn mitnehmen, sage ich jetzt einfach mal, trotz dieser verschiedenen Gedanken, die wir jetzt ausgetauscht haben, für die nächste, ja, schwierige, komplizierte, für die nächste unvereinbare Situation?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir in solchen Momenten nicht so hilflos oder machtlos sind, wie wir uns oft fühlen. Wir sind ja oft geprägt von so einer eher autoritären Erziehungstradition und wir haben dann manchmal das Gefühl, wir stehen vor unserem Kind wie so ein entwaffneter Krieger. So alles, was mir jetzt noch einfällt, darf ich in Anführungszeichen nicht machen, wenn ich jetzt nicht erpressen und drohen und strafen will. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, dann kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Und ich finde es trotzdem erstmal wichtig, sich darauf zu besinnen, zu sagen, wenn wir mit unserem Kind in einer Beziehung sind, haben wir nicht weniger Optionen, sondern mehr. Wir können nämlich im Rahmen dieser Beziehung ganz, ganz viele Dinge tun und solange wir miteinander gut sind, ja, verzeiht unsere Beziehung auch ganz, ganz viel. Das heißt, wir können mit großer Eindringlichkeit sagen, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Wir können durchaus auch körperlich deutlich machen, ich gehe jetzt los, ja, komm bitte hinterher. Wir können an manchen Stellen unsere eigene Verzweiflung offenlegen und sagen, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, aber ich packe jetzt mal deine Klamotten ein und dann hoffe ich, dass du sie irgendwann anziehst auf dem Weg in den Kindergarten, ja. Wir können versuchen zu erkunden, was macht es dir so schwer? Gibt es irgendwas, womit ich dir gerade helfen kann? Können wir einen Schritt zurückgehen und sagen, womit hat das angefangen? Habe ich heute Morgen zu schnell gemacht? Habe ich dich bedrängt? Gibt es einen anderen Grund, warum du jetzt gerade das nicht kannst? So fühlt sich irgendwas ungut an. Manchmal kann man mit was Überraschendem oder was Humorvollem nochmal was drehen, dass man sagt, wenn du dich partout jetzt nicht anziehen willst, willst du was von mir anziehen oder so? Oder willst du was aus dem Schrank von deinem Bruder anziehen? Also einfach, dass es so ein Überraschungselement gibt. Und manchmal gibt es Momente, ich habe es vorhin schon mal gesagt, da müssen wir als Eltern diese sogenannte schützende Gewalt anwenden. Das ist ein Begriff von Marshall Rosenberg aus der gewaltfreien Kommunikation, der ja sehr für Gewaltfreiheit plädiert, ne? Gewaltfreie Kommunikation, und gleichzeitig eben sagt, es gibt Situationen, da wäre sich nicht durchzusetzen gewaltvoller als sich durchzusetzen. Und da geht es zum Beispiel eben um solche Situationen wie: ein Kind will keine Spritze bekommen, braucht diese Impfung oder Spritze aber unbedingt. Mhm. Und da ist es dann eine Form von schützender Gewalt, das Kind in dem Moment quasi durch eine Situation durchzuzwingen, mit zugewandtem Durchsetzen, ja, mit freundlichem Zureden und Begleiten und Emotionen halten, aber trotzdem in dieser Klarheit sein, zu sagen, das ist jetzt dran. Und es wäre eben nicht der liebevollere Weg zu sagen, ja, dann lassen wir es halt, ne? Weil das dann auch in Richtung medizinischer Vernachlässigung gehen würde. Und auch das dürfen wir uns einfach bewusst machen. In dieser Mail am Anfang klang so schön durch dieses: es gibt Situationen, da setze ich mich durch und das fühlt sich richtig blöd an. Und dieses Gefühl, dass es sich falsch anfühlt, sich gegen unsere Kinder einfach so durchzusetzen, das ist ein ganz gutes Zeichen, weil es eben zeigt, dass es für uns als Eltern nicht normal ist, über unsere Kinder so rüber zu bügeln, sondern dass wir Eltern sind, die feinfühlig wahrnehmen, wie geht's meinem Kind, und denen das nicht egal ist, wie es unserem Kind geht, sondern unser Normal ist, wir achten da drauf und wir nehmen Rücksicht. Und wenn es dann mal eine einzelne Situation gibt, wo wir quasi gegen den Wunsch unseres Kindes agieren müssen, dann fühlen wir uns richtig schlecht dabei. Das fühlt sich nicht gut an. Und dieses sich schlecht fühlen zeigt, dass wir es eigentlich so gut machen. Und ab und zu mal müssen wir zugunsten unseres Kindes dieses: ich muss mich jetzt mal selbst kurz schlecht fühlen, sozusagen aushalten zugunsten einer größeren Sache, ne? Und im Rahmen einer insgesamt wertschätzenden Eltern-Kind-Beziehung können sowohl Kinder als auch Eltern solche schwierigen Momente auch aushalten, weil sie nicht das Normal sind, weil sie nicht das sind, was den alltäglichen Umgang prägt, sondern es sind sozusagen diese Ausnahmen, wo es gerade keine bessere Lösung gibt. Und die fühlen sich dann eben auch nach einer krassen Ausnahme an, nach einer Normabweichung, nach: so machen wir das normalerweise nicht. Und es ist total gut, wenn ein Kind sowas spürt, das ist nicht mal normal. Und auch wenn Eltern spüren, das ist kein angenehmes Gefühl, aber jetzt gerade in dieser Situation ist es notwendig oder alternativlos oder mir fällt gerade nichts anderes mehr ein. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir uns mitnehmen zu sagen, es ist schier unmöglich, Kinder groß zu kriegen, ohne ab und zu mal einen Moment zu haben, wo wir merken, ich bin jetzt gerade nicht in meinem besten Elterngame, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, ich bin unter Druck, ich kann jetzt gerade nur noch so ein bisschen mit meiner Brechstange hier losgehen, und dann gleichzeitig aber eben das wahrzunehmen, das zu reflektieren und dann auch in einem ruhigen Moment zu überlegen, wie könnten wir das lang- und mittelfristig anders machen, ne? Wie kann ich verhindern, dass solche Drucksituationen, wo alles auf einmal auf mich einprasselt, überhaupt entsteht? Das ist halt auch was wir für uns mitnehmen dürfen. Wenn wir in solche unauflösbaren Situationen kommen, liegt das oft daran, dass der Druck in unserem Kessel insgesamt zu hoch ist, ne? Und dass wir sozusagen zu viel gleichzeitig tragen müssen, zu viele Bälle in der Luft halten müssen. Und oft wird unser Familienleben dann entspannter, gewaltfreier auch, wenn wir mehr Raum haben. Eben nicht diesen immensen Zeitdruck, nicht dieses alles hängt an mir alleine. Wenn wir wissen, es gibt eine Person, die kann ich im Zweifelsfall anrufen und sagen, kannst du bitte übernehmen? Oder ich krieg's gerade absolut so und so nicht hin. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Das ist nicht immer möglich. Und ich will niemandem sagen, spannt doch einfach euer Dorf ein, wenn das Dorf oft genug einfach nicht existiert oder nicht verfügbar ist. Aber ich will Eltern und allen, die hier sozusagen zuhören, auch pädagogischen Fachkräften mitgeben, dass, wenn wir in Beziehung sind mit einem Kind, wir in dieser Beziehung bleiben können, auch in Momenten, wo es schwierig wird. Und dass wir auch, wenn wir gerade was durchsetzen, was unser Kind blöd findet, einen großen Unterschied machen damit, wie wir diese Situation begleiten. Und man kann einem Kind auch sagen, das fühlt sich gerade für mich selber richtig doof an. Ich wünschte, ich müsste dich jetzt gerade nicht in den Sitz drücken und anschnallen, weil ich nicht weiß, wie ich dich sonst zum Arzt bringen soll. Aber hier sind wir jetzt und wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Und ich hab dich lieb und so ist es, weißt du? Und das macht einen riesen Unterschied im Vergleich zu dem, was
mit einer Abwertung zu kombinieren,
Eltern, die dann sagen, und jetzt stellst du dich so an und selber schuld und wenn du jetzt mal nicht, dann würdest du nicht und so, die dann anfangen sozusagen die ganze Verantwortung aufs Kind zu laden. Mhm. Ich hoffe, das hilft ein bisschen.
Hat es dir geholfen? Schreib uns immer gern an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Genau, unsere heutige Folge wird wieder einmal unterstützt von der WUBI-Box. Das ist diese tolle Audiobox für Kinder, die mit Spotify funktioniert. Was heißt das konkret? Ganz, ganz viele von euch kennen die Situation, dass euer Kind gerne bestimmte Podcasts hört, Kinderpodcasts oder Hörspiele oder Musik hören will und dass ihr dann oft ihm euer Handy quasi mitgebt ins Kinderzimmer oder wo das Kind eben gerade ist, damit es dann auf Spotify sich seine Playlists anhören kann. Ne? Und was aber dabei eben super schnell passiert, ist, dass das Kind dann eben auch auf Spotify plötzlich woanders landet, in irgendwelchen Videopodcasts oder auf einmal irgendwas hört, was nicht für seine Ohren bestimmt ist. Und ihr müsst halt auch das Handy aus der Hand geben. Also ihr habt dann euer eigenes Smartphone dann nicht bei euch und dann ist immer so ein bisschen potenziell das Thema, was macht das Kind noch genau mit dem Handy? Es gibt da ja clevere Kinder. Und die WUBI-Box macht euch möglich, dass euer Kind alle seine Spotify-Playlists hören kann, nach Belieben in seinem Zimmer oder wo auch immer es ist. Diese WUBI-Box ist ganz klein und leicht, die kann es überall im Haus mit sich rumtragen so und kann hören, was es mag. Und das Smartphone, mit dem diese WUBI-Box aber verbunden ist, bleibt bei euch. Das heißt, es ist sozusagen so eine Bluetooth-Box, ne, mit der man überall hören kann, aber es ist eben nicht nur eine Bluetooth-Box, die irgendwas verstärkt, quasi, was ihr auf eurem Handy programmiert, sondern diese WUBI-Box hat Tasten, die ihr bestimmten Playlists, Hörspielen, Musik, Stücken, was auch immer, zuordnen könnt. Genau. Und euer Kind kann dann intuitiv sagen, Rot ist mein Lieblingshörspiel und da drücke ich jetzt drauf und dann kann ich das hören. Und ihr könnt euer Handy gleichzeitig parallel für alles nutzen, wofür ihr es braucht. So, das ist eine total geniale Sache. Und was ich an der WUBI-Box wirklich auch toll finde, ist, die hat so eine ganz schlichte Optik. Die sieht jetzt nicht nach einem Kleinkindspielzeug aus, sondern die kann ein kleines Kind mit sich rumtragen und nutzen. Die kann aber auch, wie bei uns, in einem Teenagerzimmer stehen und ne, von einem 14-, 15-, 16-Jährigen problemlos genutzt werden oder auch mal mitgenommen werden irgendwo hin, um einfach mit guter Qualität Musik hören zu können. Und das finde ich so cool, weil viele andere Produkte oft so sehr Kleinkind-coded sind, wo dann Kinder mit 6 oder so schon sagen, das will ich jetzt nicht mehr. Und die WUBI-Box kann einen wirklich die gesamte Kindheit und Jugend über begleiten. Und also ich habe selbst auch eine in Verwendung, einfach für mich sozusagen, weil ich die zeitlos schön finde und einfach praktisch.
WUBI ist W-O-B-I-E, WUBI.de. Dort findet ihr alle Informationen. Und wenn ihr eine kaufen möchtet, haben wir für euch einen Gutscheincode über 5 Euro. Und der Code lautet aller-anfang-wubi26, steht dann auch in den Shownotes. Er gilt einmal pro Kunde, er ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und einen Monat nach Ausstrahlung dieser Folge gültig, also bis Mitte August 26. Alle Infos und die genauen Daten findet ihr, wie gesagt, bei uns in den Shownotes. Vielen Dank und damit kommen wir noch zu unserem Postfach. Wir haben eine Nachricht bekommen zur Schuleinstiegsfolge und die wollte ich gern vorlesen. Hör gerade euren Podcast als Grundschullehrerin und Mutter. Und dann hast du ihr geschrieben, und findest du dich wieder? Und sie hat gesagt, ja, aber scheiternd. Man hat ja auch viele Eltern, die gar nicht mit ihrem Kind auf Augenhöhe sind. Und das ist schon oft problematisch. Einige reagieren auf normale Ansprache gar nicht. Und ich muss mich konsequent zwischen meinen Rollen entscheiden. Am schwierigsten in der Schule finde ich tatsächlich, allen gerecht zu werden, auch wenn ich es immer wieder versuche mit dem, was mir allein mit 30 Kindern in einem Raum möglich ist. In vielen Schulen ist leider aber wirklich immer noch die Gewitterwolke Konsens, immer auch mit der Begründung, dass ja alle ein Recht auf störungsfreies Lernen haben. Ist ja auch so, aber da bräuchte es man in erster Linie kleinere Klassen, richtige Inklusion, mehr Personal und so weiter. Ich arbeite mit individuellen Zielen, Selbsteinschätzungen und deren Reflexion und mache immer wieder die Erfahrung, dass es gut ist, die Kinder zu sehen, wie sie sind, aber das wird unter Kollegen oft belächelt, und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen und ihre Stärken zu sehen. Das versuche ich, gelingt mir aber sicher nicht immer und es gibt immer welche, die meckern. Wie bei dem ersten Elternabend, den du angesprochen hast, ist immer eine Gratwanderung. Aktuell bin ich noch für 2 Jahre in Elternzeit und überlege, ob ich in das kaputte System Schule zurück möchte. Ich liebe meinen Job, aber die Umstände sind teilweise echt unschön. Und als Mutter, ich erwische mich immer wieder mit Sätzen zu meinem Sohn wie, mach es doch bitte einfach. Und eigentlich feiere ich ihn, dass er eben nicht stumpf macht, was von ihm verlangt wird. Aber er widersetzt sich, macht bei Sachen, die er ungerecht findet, den Mund auf und riskiert seine Noten. Eigentlich sollte mir das egal sein, weil ich glaube, dass er alles hat, was er braucht. Und trotzdem ist bei uns Streitpunkt, weil ich einfach dann auch denke, Mensch, Kind, schluck es an einfach und gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, so sehr ja. Oh, ich finde das so schwer. Und ich wundere mich manchmal auch tatsächlich, woher diese Sätze in mir kommen. Also genau dieses, schluck's einfach runter, ist doch egal, wie es dir dabei geht, mach einfach. Dass ich so denke, wo kommt das denn her, ey? So rede ich eigentlich nie mit meinem Kind, weißt du? Aber im Kontext Schule habe ich dann auf einmal so Sätze aus mir herauskommen hören, wie, jetzt denk nicht weiter drüber nach und mach einfach. Während ich meinen Kindern eigentlich immer sage, denk über Dinge nach, die du machst, weißt du? Ich finde es schwer. Ich glaube, dass wir da alle so eine Prägung mit uns rumtragen und dass solche Sätze uns vielleicht auch nochmal durch unsere eigene Schulzeit so ein bisschen durchgetragen haben. Also das hat ja manchmal fast ein bisschen was von Abspaltung, weißt du? So dieses, ich mache jetzt einfach, ich funktioniere, es ist jetzt völlig egal. Ich schreibe jetzt mit Todesverachtung da irgendwas runter und denke nicht weiter drüber nach. So. Und das war, glaube ich, auch oft eine Survival-Strategie so für uns im Schulsystem. Und jetzt wollen wir unseren Kindern was Gutes tun und bieten die quasi unseren Kindern an. Und unsere Kinder weisen dann zu Recht darauf hin, dass das halt voll im Widerspruch steht zu ungefähr allem, was wir ihnen sonst so vorleben. Also ich kann da gar nicht in dem Sinne Tipps zu geben und ich glaube, sie braucht das als Mutter und Lehrerin auch nicht, sondern ich kann einfach nur so wirklich aus ganzem Herzen sagen, I feel you, ja. Also ich verstehe diesen Konflikt und ich verstehe auch, das muss ich ganz deutlich nochmal sagen, wie schwer das ist, als Lehrkraft in einem Klassenzimmer zu stehen mit 25 oder 30 Kindern, die alle eine ganz unterschiedliche Erziehungssozialisation zu Hause erfahren haben und die einen sind vielleicht ganz zart beseitigt und die anderen sind eher so ein bisschen robuster und die einen sagen, wenn du mit der Gewitterwolke drohst, fange ich an zu weinen, weil mir das so Angst macht und die anderen sagen, Gewitterwolke, hast du sonst noch was aufzubieten, weil die ganz andere Erziehungsmaßnahmen gewohnt sind, ja, und sagen, ich kann überhaupt jemanden gar nicht ernst nehmen, der nicht mit einer ernsthaften Drohung hier um die Ecke kommt. Und dann ist natürlich die Frage, kann man mit so Kindern 1:1 in Beziehung gehen und was anderes vorleben? Aber die Ressourcen und Möglichkeiten sind ja im Kontext Schule da auch begrenzt, weil ich als Lehrkraft natürlich einen Auftrag habe, in eine Beziehung mit den Kindern und Jugendlichen zu gehen. Aber ich habe eben auch einen ganz klassischen Lehrauftrag mit einem bestimmten Stoff, den ich durchkriegen muss, um dieses so ein bisschen blöde Wort zu benutzen. Aber das ist ja schon ein Druck, den Lehrkräfte auch haben, zu sagen, da gibt es einen Lehrplan und den muss ich erfüllen. Und dafür habe ich eine bestimmte Anzahl Stunden und Ressourcen. Und die Anforderungen an mich in Bezug auf Inklusion und so weiter sind total wichtig, aber binden auch Ressourcen. Und das muss und soll unbedingt so sein. Aber irgendwann ist dann auch meine Kapazität dessen, was ich leisten und begleiten kann, erschöpft. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich auch als Eltern nicht einfach nur hinzustellen und zu sagen, die Lehrer sollen mal oder die Lehrerinnen, sondern es ist ein absoluter Knochenjob und der ist nicht leichter geworden in den letzten Jahren, mit dieser Diversität, die jetzt so in unsere Klassenzimmer zum Glück eingezogen ist, dass wir einfach Unterschiede mehr wahrnehmen und denen auch Raum geben. Aber es ist auch für mich sehr nachvollziehbar, dass immer wieder Lehrkräfte mir schreiben, dass sie auch ans Aufhören denken, weil sie das Gefühl haben, sie brennen aus in einem System, dass sie mit ihren Werten und mit ihrer Art, wie sie eigentlich mit Kindern und Jugendlichen gern umgehen würden, kaum in Einklang kommen. Und es gibt dann unterschiedliche Strategien, ne, wie PädagogInnen damit umgehen. Manche wechseln dann an Einrichtungen, manchmal auch private Einrichtungen oder so, wo sie sagen, hier kann ich eher meine Pädagogik leben. Manche sagen, ich gehe ganz bewusst dahin, wo es brennt, ja, und versuche einfach da so ein bisschen das Feuer der Veränderung reinzutragen, so gut es halt geht. Aber es ist immer ein Balanceakt aus sich engagieren und investieren und sich klar machen, Arbeit mit Menschen ist nichts, wo man einfach irgendwann den Griffel fallen lässt und sagt, jetzt ist es mir egal. Aber es muss auch eine Form von Abgrenzung und gesundem Selbstschutz werden, wenn ich sozusagen jedes Kind in meinem Klassenzimmer in Anführungszeichen retten will. Vor allem, was es vielleicht auch an unguten Erfahrungen erlebt mit KollegInnen von mir oder im Elternhaus oder sonst wo, da kann ich auch mich selber wirklich so verausgaben, dass ich irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann.
Ja,
das ist ein schwieriges Dilemma.
Total. Okay, dann würde ich sagen, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.